Liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr diesen Gottesdienstzettel zur Hand nehmt, dann werdet ihr auf der Rückseite einen zerstückelten Bibelabschnitt finden. Ich werde auch gleich begründen, warum. Die Überschrift für diesen Gottesdienst, die ist noch, glaube ich, von dem Gottesdienst vor 14 Tagen. Denn da haben wir darüber nachgedacht, ein Vater hatte zwei Söhne. Und es geht mir ja darum, Aspekte zu unserer Jahreslosung beizutragen, nämlich Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und wir haben vor 14 Tagen gesagt, da haben wir also einen jungen Mann, der hat sich selbstständig gemacht und wollte mal die Nähe des Vaterhauses zumindest für eine Zeit meiden. Und wir hatten einen anderen, der war zwar äußerlich Gott ganz nahe, aber der war seinem Herzen ganz weit entfernt. Also zwei Söhne, ganz unterschiedliche Söhne. Heute heißt eigentlich die Überschrift vom Vater. Und ich habe aus diesem Gleichnis, Lukas 15, die Bibelverse herausgesucht, die etwas über das Wesen des Vaters aussagen. Wenn wir vom Vater im Himmel sprechen, dann schwingt unbewusst bei jedem von uns mit, was er selbst mit seinem Vater erlebt hat. Und deshalb ist es gar nicht so ganz einfach, sich Gedanken zu machen über die Art und Weise, wie der Vater in diesem Gleichnis, und er ist ja auch ein Hinweis auf unseren Vater im Himmel, hier handelt und reagiert. Also, es ist so, dass ein junger Mann zu seinem Vater kommt, die Hand aufhält und sagt, gib mir. Und das ist der erste Satz, den ich uns heute einprägen möchte. Geben ist göttlich und fordern ist menschlich. Ich hatte vor zwei Wochen gesagt, nachdem ein kleines Kind Papa und Mama aussprechen kann, sagt es in der Regel haben und streckt seine Hand aus. Das heißt, fordern ist menschlich, einklagen, was mir zusteht, ist menschlich, seine Rechte ausrechnen ist menschlich und geben ist göttlich. Wie einfach ist mein Leben? Geben, immer nur geben, steht an einem alten Dorfbrunnen. Wie einfach ist mein Leben? Geben, immer noch nur geben. Davon sind wir alle noch weit entfernt. Wir sind alle noch auf der Töpferscheibe Gottes, wir sind noch in der Fertigung und nicht fertig. Das heißt, ich glaube, dass es noch niemand gibt, bevor wir das eigentliche Ziel erreicht haben, der diesen Charakter Gottes schon widerspiegelt. Wie einfach ist mein Leben? Geben, immer nur geben. Fordern, einklagen ist menschlich. Das lerne ich aus diesem Text. Der, der eigentlich alles fordern könnte, weil er unser Schöpfer ist, wie wir es bekennen, der teilt einfach aus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geliebten Sohn gab, hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Die Ungerechten haben von der Sonne genauso viel, manchmal noch mehr, weil sie sonntags schon zum Strand fahren, während wir noch im Gottesdienst sitzen. Das heißt, er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Wir haben einen verschwenderischen Gott, der gerne gibt. Und er teilte ihnen das Gut. Das ist ein ganz kurzer Satz. Aber dahinter steckt eine lange Geschichte. Was mag sich im Herzen dieses Vaters abgespielt haben. Als der Sohn kam und sagt, gib mir mein Erbteil. Denn normalerweise wird das Erbe erst ausgezahlt, wenn jemand schon nicht mehr lebt. Was mag sich im Herzen des Vaters abgespielt haben, dass der Sohn Anspruch erhob auf etwas, was ihm zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zustand? Hat er nach der Parole gehandelt, reisende Leute soll man nicht aufhalten? Nee, was geht in seinem Herzen vor? Das können wir uns ganz schwer vorstellen. Also, ich bin ja selbst Vater von drei Töchtern, ich kann mir kaum vorstellen, dass ich ohne eine lange Ermahnungsrede auf diese Bitte eingegangen wäre. Und ohne dass ich gesagt hätte, wo das Ganze hinführen wird. Ich hätte vermutlich das Ende schon vorhergesagt. Und dann auch hinterher, wenn dann einer umkehrt, zu sagen, siehste, habe ich dir doch gleich gesagt. Der Vater, der göttliche Vater möchte, dass seine Kinder frei sind, auch frei sind in ihrer Liebe zu ihm. Denn Liebe, die ich einklage, etwa, was habe ich nicht alles für dich getan? Wie oft haben wir gewacht, wenn du krank warst? Was haben wir nicht alles finanziert? Worauf haben wir nicht alles verzichtet? Und nun das. Nein, der Vater im Himmel möchte nicht eine Liebe, die da ihren Grund hat, dass man quasi sagt, naja, ich muss mich revanchieren für das, was er investiert hat. Das möchte ich von Gott gerne lernen, den anderen so frei lassen, selbst wenn er dann eine Richtung einschlägt, die ja, bei den Schweinen endet. Liebe muss frei sein. Zuwendung kann man nicht erzwingen. Und Freiheit schließt eben auch die Möglichkeit ein, dass Kinder ihr Zuhause verlassen. Dass sie also nicht in die Jahreslosung einstimmen, Gott nahe sein, das ist mein Glück. Sondern ich möchte mal auf eigene Rechnung mein Leben gestalten. Und der Vater, der wünscht aber auch, dass der, der immer zu Hause blieb, der also ihm immer ganz nahe war, das freiwillig und gerne tut. Und nicht, weil er denkt, er ist dazu verpflichtet. Habe ich nicht die ganze Zeit für dich gearbeitet? Nun habe ich doch auch bestimmt ein paar Rechte. Also auch diesem älteren Jungen möchte der Vater seine Liebe anbieten, die von ihm frei erwidert werden soll. Ich habe eine Familie vor Augen, wenn ihr die heute sehen würdet, inzwischen auch nicht mehr ganz so junger Mann, eine eigene kleine Firma gegründet, 5 Kinder. Und ich kenne diesen jungen Mann noch, als er mir mein Jackett zerriss, weil er vermutete, dass ich seine Drogen, die er mir mal freiwillig gegeben hat und die er im Rahmen des Entzugs wieder haben wollte, weil er die in meiner Tasche vermutete. Und ich kenne diesen Mann, der ähnlich diesem Jungen glich, der in die Ferne zog. Aber was war hier passiert? Als er seine Schule abbrach und vor seinem Lehrer erschien, den Lehrer schätzte er, ein gläubiger Mann, kam er mit einem Seesack und sagte, ich will mich mal hier aus diesem Muff befreien. Und sein Lehrer, der darauf nicht vorbereitet war, der hatte in seiner Schublade noch eine Gideon-Bibel. Und dann sagte er, pass auf, einen kleinen Augenblick, und schreibt in diese Gideon-Bibel, wann immer du willst, du bist wieder herzlich willkommen und kannst bei mir immer anklopfen. Und hat ihm diese Gideon-Bibel in seinen Seesack gesteckt. Und es hat Jahre gedauert, bis dieser zurückkam. Es steht ja über vielen Wohnungstüren, vielleicht auch bei der einen oder anderen Familie von uns, willkommen. Und wenn das aufrichtig gemeint ist, dann freut man sich, wenn man als Gast eintritt. Vor dem Vaterhaus Gottes steht ein Schild, unübersehbar, willkommen. Und er meint es auch so. Wer zu Gott kommt, der wird herzlich willkommen. Der wird nicht als Last empfunden, sondern er wird in den Arm genommen und sein Vater küsste ihn. Und sagte sofort zu seinen Knechten, das muss gefeiert werden. Und dann war da so Musik, ähnlich wie bei unserem Präludium. Und da konnte der andere sich nicht drüber freuen. Sollte jemand heute Morgen im Gottesdienst bei dem Präludium gedacht haben, passt eigentlich so eine fröhliche Musik in einen Gottesdienst, dann hat er ähnliche Empfindungen wie der ältere Bruder gehabt. Denn der konnte sich nicht freuen, dass da gefeiert wurde und für mich sowieso ein Fremdwort auch getanzt wurde. Ich denke an eine Frau, die Mitte 40 zu unserer Gemeinde stieß, bis dahin noch nie eine Bibel in der Hand hatte. Immer nur den Katechismus hatte sie in ihrer katholischen Kirche gelesen. Sie war gottesfürchtig auch vorher, aber aus der Bibel kannte sie wenig. Und die las jetzt die Bibel in einem Tempo, das war erstaunlich, und wollte auch ihr Leben so konform gehen mit den Worten der Bibel. Und an einem Abend, wir hatten da eine Missionsveranstaltung, bekehrt sich ihre Tochter. Und da hat sich die Mutter natürlich drüber gefreut. Der Vater, der war mufflig weiter zu Hause. Und am nächsten Morgen kriege ich einen Anruf. Sag mal, fragte diese Schwester, habe ich was falsch gemacht? Darf man eigentlich eine Bekehrung feiern? Ich sage, was ist? Naja, du weißt doch, gestern Abend hat sich unsere Marlies für Christus entschieden und da habe ich mich so drüber gefreut und da bin ich noch, habe ich noch angehalten abends und habe noch eine Flasche Wein gekauft und noch was zu essen gekauft, bin nach Hause gekommen, habe den Tisch gedeckt mit dem besten Geschirr, das wir hatten und da hat mein Mann gesagt, was soll der ganze Kram zu dieser Stunde und so, da habe ich vielleicht gedacht, ich mache was Falsches und da habe ich, darf man eine Bekehrung feiern? Ich sage, lies Lukas 15, Vers so und so. Na, dann ist gut. Da stand nämlich drin und sie feierten die Heimkehr. Der Vater feiert ein Fest und das ist ja das eigentliche Problem. Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut, bei den Engeln. Und was sagen manche von uns? Wollen wir mal sehen, ob der sich auch richtig bewährt. Warum sollen sich denn die Engel alleine freuen, Schwestern und Brüder? Wenn man diesen Text genau liest, ihr könnt das ja alles nachlesen, dann steht da der Satz, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dann habe ich geguckt, ob ein paar Verse weiter stand, und nun hörten sie auf, fröhlich zu sein. Steht da gar nicht. Der Vater, was wird weiter von ihm gesagt? Also als erstes, er teilte. Und das zweite, nachdem dieser junge Mann gesagt hat, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich habe eigentlich keinen Anspruch mehr, deinen Sohn zu heißen. Das habe ich verscherzt. Aber wenn ich doch wenigstens Tagelöhner bei dir sein könnte. Über diese Gedanken will ich am nächsten Sonntag predigen. Da heißt es, der Vater ging ihm schon entgegen, als er ihn von Ferne sah. Und das ist das, was ich uns auch gerne in unser Herz meißeln möchte heute Morgen. Das große Entgegenkommen Gottes. Und das hat er nicht nur bei diesem jungen Mann da, der sein Leben eigentlich verspielt hatte, vergeicht hatte, getan, sondern das steht auch bei dem Älteren. Als dieser Ältere sich mit den Knechten unterhielt und sagt, was ist denn da eigentlich los? Und die ihm erzählen, dein Vater, der freut sich, dass der andere wieder da ist. Da heißt es hier in unserem Text, und der Vater ging hinaus und bat ihn. Also auch da geht er ihm entgegen. Und das ist ein interessanter Aspekt zu unserer Jahreslosung. Gott nahe zu sein ist unser Glück. Ich kenne Wegstrecken, kürzere, manchmal auch etwas längere, wo ich denke, dass Gott ganz weit weg ist. Oder dass er nicht hört. Oder dass er zumindest nicht erhört. Oder dass ich auf Geduldsproben gestellt werde, warten muss. Also all das, was man so mit dunkles Tal im Leben bezeichnet. Die Frage ist, wenn ich in meinem Empfinden, in meinem Nachdenken meine, Gott ist weg, weit weg, entfernt, hat er sich dann, also Gott, von mir entfernt oder ich mich von ihm? Dieser Text, Lukas 15, macht deutlich, der Vater geht entgegen. Gott ist immer der Erste. Was wir tun können, ist eigentlich immer nur ein Echo auf das, was er tut. Lasset uns ihn lieben, damit, wenn wir ihn lieben, wir seine Liebe erkaufen können, sodass er auch an uns denken muss. Nein, es heißt, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott ist immer der Erste. Und wenn wir über unser Leben nachdenken und dann auch an diese Stellen kommen, wo wir glaubten, er sei gar nicht da. Ihr kennt diese Geschichte von den Spuren im Sand, wo jemand an sein Leben denkt und es gibt immer vier Spuren. Das heißt, Gott geht als Begleiter mit durchs Leben und plötzlich sind nur noch zwei und der Betreffende oder die Betreffende erinnert sich, das waren die dunklen Stellen in meinem Leben und sagt Gott, warum sind da nur noch zwei? Warum musste ich da alleine durch? Und dann erinnert Gott und sagt, da sind deshalb nur zwei, weil ich dich in diesen Phasen getragen habe. Aber das geht einem manchmal erst viel später auf, im Nachhinein. Dann merkt man plötzlich, diese Erziehungsphase Gottes war gut für mich. Dann weiß man, warum das so sein musste. Und es gibt keine Verheißung in der Bibel, dass wir für alles, womit wir uns so im Leben beschäftigen, hier auf Erden schon eine Antwort kriegen. Es bleiben Dinge offen. Jesus sagt, aber an jenem Tage, da werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das heißt, Gott mutet uns zu, auch mit offenen Fragen durch dieses Leben zu gehen. Und es muss nicht immer alles ganz klar sein. Und das ist nicht leicht, das ist schwer. Also es geht um Gottes zuvorkommende Gnade. Der Vater geht ihm entgegen und der Vater geht raus und bittet ihn. Er sah ihn schon von Ferne. Wie oft mag der Vater in der Zeit, wo der Sohn weg war, und wird ja nicht gesagt, wie lange, auf dem Dach des Hauses gestanden haben und schon Ausschau gehalten haben. Manchmal werden die Knechte mit dem Kopf geschüttelt haben. Also der Alte, seitdem der jüngere Sohn weg ist, der ist nicht mehr derselbe. Also er schaut aus und nun kommt er und sieht ihn und kommt ihm entgegen. Es gibt ein Buch von Arno Schleyer, der war Chefarzt in der Klinik Hohe Markt. In dem schildert er folgende Geschichte. Jemand, nur ein Aspekt in diesem Buch, ein frommer Mann macht eine Zugreise, ihm sitzt ein Mitreisender gegenüber und die kommen ins Gespräch und je länger sie sich unterhalten, wird dieser Mitreisende immer ganz unruhig und unruhiger. Und er fragt ihn, was denn ist. Ach, sagt dieser junge Mann, ich will in die und die Stadt, und die ist ja nun bald. Dort wohnen meine Eltern, die habe ich viele Jahre nicht gesehen. Ich war im Gefängnis, ich habe sie enttäuscht. Sie haben mich abgeschrieben damals. Und wenn ich doch nur wüsste, ob sie mich jetzt aufnehmen und empfangen. Und ich habe ihnen einen Brief geschrieben, dass ich komme. Und weil der Zug nah an diesem Haus vorbeigeht, habe ich gesagt, falls ihr mich willkommen heißt, hängt bitte ein Band in den Kirschbaum, das man nicht übersehen kann. Und nun sagte er, nun habe ich Angst und zitterte. Dann sagte der Mitreisende, ich werde für dich aus dem Fenster schauen. Und dann kamen sie diesem Haus vorbei. Dann guckt der Junge, wie war's? Dann sagt der Mitreisende, da hängt nicht ein Band. Der ganze Baum hängt voller Bänder. So ähnlich ist es auch hier. Liebe Schwestern und Brüder, Gott schreibt nicht nur ein Schild, Willkommen, sondern wenn jemand heimkehrt zu ihm, erlebt er die Liebe des Vaters. Und da hängt der ganze Baum voller Willkommensbinde. Ich höre heute viele Predigten, auch auf der Fahrt hierhin, allerdings nur das erste Drittel einer Predigt. Da wird ausschließlich betont, Gott ist so freundlich zu uns, so liebevoll. Nein, diesem Willkommensgruß ging voraus, was am nächsten Sonntag vertieft werden soll, nämlich, dass der junge Mann nicht um sich schlug, sondern in sich schlug und sagte, ich habe eigentlich keinen Anspruch auf diese Freundlichkeit. Das ist Evangelium Light, wenn man nur von der Liebe Gottes in der Form spricht, dass man sagt, kannst auch machen, was du willst, kannst auch dich entfernen von Gott, wie weit du willst, der ist immer für dich da. Nein, beginnen muss das auch im Herzen dessen, der nach Hause kommt. Und Sünde bleibt Sünde. Und die hat der Vater nicht durch das fröhliche Fest einfach übertüncht, sondern der Vater lässt den Jungen aussprechen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Aber dann nimmt er ihn schon in den Arm und küsst ihn. Der Sohn muss nicht noch zu Kreuze kriechen und sagen, ich will nur noch ein Tagelöhner sein. Das hatte der Vater gewusst, dass der in dieser Gesinnung ohne Rechtsanspruch kommt. Wer kann das göttliche Vaterherz beschreiben? Das müssen wir bei Jesus lernen. Es jammerte ihn, als er das Volk sah. Es war wie eine Herde ohne Hirten. Hier steht im Griechischen ein Wort, das heißt, es drehten sich ihm, als er das Volk so hirtenlos sah, alle Eingeweide im Leibe herum. Also zumindest kann man es vornehmer sagen, das ist ihm auf den Magen geschlagen. Das können wir bei Jesus lernen. Liebe, nichts als Liebe ist's, die mich umfängt. Ach, und eine Liebe, wie kein Mensch es denkt. Also wie gesagt, kein Vorwurf, keine Anklage. Gottes Herablassung, nichts als Erbarmen. Wenn der Sohn mit einem, der mal im Ausland gewesen wäre und mit einem Diplomzeugnis nach Hause gekommen wäre, dann hätte der Vater sicherlich ein Fest gefeiert. Ich glaube, jeder von uns, der nach dem Abi seine Kinder, sich von seinen Kindern auch lossagt, und das ist eine schwere Lektion für Eltern, da merkt man erstens, dass man selbst alt wird und zweitens, dass man eine ganz neue Einstellung zum Leben braucht. Der freut sich, wenn jemand ein Studium in der Ferne oder eine Ausbildung genutzt hat und nun erwachsen und gestanden nach Hause kommt. Das muss gefeiert werden. Aber wenn so ein Lump nach Hause kommt, Gott steigt herab. Er kommt zu uns. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er geht aber auch hinaus zu dem Frommen. Und ich glaube, die Mehrzahl von uns gleicht eher diesem älteren Bruder. Der Vater freut sich des einen, dass er wiedergekommen ist und merkt auf einmal der andere, der immer bei mir war, der immer meine Liebe hatte, der also auch gar nicht so vergleichen konnte, wie ist es, Gott ist Ferne, Gott ist Nähe. Der ist von mir ganz innerlich entfernt. Soll er sich nur jetzt mit dem Heimgekehrten zufrieden geben? Nein, der Vater will sie beide haben. Warum kann sich der ältere Bruder nicht mitfreuen? Und nun kommt noch ein wichtiger Gedanke aus diesem Text. Der ältere Bruder tut das, was tief in uns seit dem Sündenfall drin ist. Er vergleicht. Das ist auch menschlich. Nämlich, wenn ich überlege, ich habe mir das alles nicht geleistet, mein Erbanteil steckt noch im Gesamtvermögen der Familie, müsste ich da nicht einige Vorteile haben? Er kennt nicht das Herz des liebenden Vaters. Und offen gesagt, Gottes Liebe ist auch schwer zu verstehen. Sie zu erfahren ist was Schönes, aber sie zu verstehen in der Art, wie er mit Menschen umgeht, also dass er über Gerechte und über Ungerechte die Sonne scheinen lässt. Es ist schwer zu glauben an eine Liebe, die nach unseren Gerechtigkeitsmaßstäben durchfällt. Wir haben im Neuen Testament das Gleichnis Matthäus 20, wo Gott mit Leuten morgens in der ersten Stunde, heißt es, einen Vertrag macht. Ihr bekommt eine Silbermünze, wenn ihr heute bei mir arbeitet. Und dann wird beschrieben, wie auch immer noch Leute später dazukommen. Manche haben dann nur noch eine Stunde gearbeitet. Und dann geht es ans Auszahlen und die bekommen dasselbe. Aber lest mal zu Hause Matthäus 20 nach. Da ist es die Reihenfolge, in der der Weingärtner den Lohn auszahlt, ist so: die, die ganz zum Schluss gekommen sind, bekommen ihren Lohn zuerst. Das ist so ein Nebensatz. Aber da stelle ich mir nur mit meiner kleinen Fantasie Folgendes vor. Wenn ich jetzt, und ich gehöre ja eigentlich so durch meine Biografie zu den Leuten der ersten Stunde, das mache ich, habe ich gern gemacht, und jetzt sehe ich, diese, die gerade erst gekommen sind, die kriegen eine Silbermünze. Auf welchen Gedanken komme ich dann? Also, dass der Vater diese Reihenfolge wählt, der Weingärtner diese Reihenfolge wählt, ist pädagogisch nicht weise. Er hätte bei den ersten anfangen sollen, dann hätten die gedacht, naja, das war das, was wir gekriegt haben, und dann hätte langsam sich der Unmut aufgestaut, naja, die kriegen auch so viel. Aber dass die sofort so viel kriegen, da sage ich doch, also nur wegen, aber mal sehen, was da für mich rausspringt. Und auch nur eine Silbermünze. Wer versteht denn solche Liebe? Als einmal unsere Tochter, sie noch klein waren, Fieber hatte, nicht schlafen konnte, da habe ich sie ungefähr nachts 2 Stunden auf dem Arm getragen. Nach irdischer Gerechtigkeit hätte ich, nachdem sie dann müde wurde, sie ins Bett liegen müssen, und weil ich meine Kinder gleich behandeln will, hätte ich jetzt die andere auch 2 Stunden auf den Arm nehmen sollen. Nein, das macht man nicht. Aber als die andere das erzählte, der Papa, der hat mich so auf dem Arm gehabt, da kam die andere und fragt: Wann nimmst du mich auch auf den Arm? Das heißt, göttliche Liebe bedeutet, das ist nicht so eine soziale Verteilungsgerechtigkeit, jedem das Gleiche, dasselbe vom Umfang, vom Inhalt, sondern Gott guckt dich und mich an und fragt, was ich brauche. Oder was er meint, dass ich brauche. Das deckt sich noch nicht immer mit dem, was ich glaube, was ich brauche. Und das ist göttliche Liebe. Und das fällt nach unseren irdischen Maßstäben so unterschiedlich aus. Der hat alles da durchgebracht, sagt der Ältere, und für den veranstaltest du dieses Fest. Mir hast du noch nie ein Tier geschlachtet, achte darauf, dass ich mit meinen Freunden auch mal feiern kann. Das heißt, du hast noch nichts für mich getan, was ich mal isoliert von dir dann genießen könnte. Gott nahe sein ist mein Glück. Das bedeutet auch, wenn man zu denen gehört, die dem älteren Sohn gleichen, dass man sich mitfreuen kann, dass denen, die es nicht verdient haben, so viel Gutes wird. Wir leben ständig in einer Welt, wo Menschen sich vergleichen. Der eine hat mehr, der andere hat weniger, der eine ist intelligenter, der andere etwas weniger, der eine ist erfolgreich, der andere etwas weniger, der eine ist attraktiv, ich etwas weniger, der eine ist steuerehrlich. Jetzt darf ich ja nicht sagen, ich etwas weniger. Also wir sind uns laufend am Vergleichen. Und das tut dieser ältere Bruder. Der vergleicht seinen geradlinigen Weg im Haus des Vaters mit diesem krummen Weg seines Bruders. Und wir haben ja auch Wörter, die das unterstreichen. Lieblingssohn, Lieblingstochter. Und wir müssen bei Gott, wenn wir bei Gott in die Schule gehen, lernen, dass Gott ausschließlich auf dieser Erde Lieblingskinder hat. Auch die, um die man am liebsten einen Bogen machen würde. Und ich kann mir das so schwer vorstellen. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, als 1988 da bei uns im Land diese politische Wende war. Da nahm der Pfarrer Holmer, ich bin mit dieser Familie jetzt auch öfter mal, oder mit einem Sohn öfter zusammen, die nahm ja dann den Erich Honecker da auf in ihr Haus in Lobetal. Und ich fahre mit meinem Auto und sehe den Ständer der Bildzeitung und sehe auf der Titelseite in großen Buchstaben: Honecker spricht schon das Tischgebet mit. Da habe ich gedacht, wenn der sich jetzt da bekehrt, und wir wussten, dass er schwer krank war, und der kommt in den Himmel, und Gott macht um diesen Mann einen solchen Aufstand wie hier, da empfand ich in mir dasselbe Gefühl, das der ältere Bruder hatte. Also die Beförderung müsste langsamer gehen. Gottes Liebe gilt und er schenkt sie uns, was wir aus seiner Sicht brauchen, um heile Menschen zu werden. Und Gottes Gerechtigkeit ist also keine Verteilungsgerechtigkeit, sondern eine, die das Nötige, das Notwendige, das heißt das, was die Notwende tut. Der Vater liebt den Älteren so wie den Jüngeren und er möchte, dass beide ihn freiwillig wieder lieben. Der Jüngere hatte das gelernt und hat viel, viel Lehrgeld dafür bezahlt. Jesus ist nicht nur ein Sünderheiland, sondern auch ein Erbarmer für die Pharisäer. Und deshalb drucke ich immer hier diese ersten beiden Verse ab. Diese Geschichte erzählt der Herr Jesus Pharisäern und Schriftgelehrten, also denen, die dem älteren Sohn gleichen. Ob wir die offenen Arme sehen, die bittenden Augen, das brennende Herz Gottes, Gott kommt uns entgegen. Bevor wir beten, Vater, bin nicht wert, dein Sohn, deine Tochter zu sein, da gibt er uns schon eine Urkunde, die uns bescheinigt, dass er unser Vater ist. Er liebt zuerst. Und das bedeutet nun Konsequenzen. Immer wie er vergibt, so sollen wir vergeben. Wie er liebt, so sollen wir lieben. Wie er uns annimmt, so sollen wir einander annehmen. Gott ist immer der Erste. Amen.